Ich habe euch einen Psalm mitgebracht, einen Teil von einem Psalm zu diesem Thema, was wirklich wichtig ist. Es ist ein Psalm, den vermutlich in Teilen zumindest viele von euch kennen. In der Regel nehmen wir den nicht als ganzen Psalm, sondern nur so in kleinen Auszügen. Dafür haben wir diese kleinen Auszüge aber wirklich in unserem Christsein so kultiviert, dass wir kaum noch was anderes hören können. Und mich hat dieser Psalm sehr überrascht an manchen Stellen, als ich ihn mal nicht von dem her gelesen habe, woher ich ihn sonst kenne. Ihr werdet es gleich hören, oder vielleicht wisst ihr es auch schon, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege. Das ist einer der bekanntesten Verse in unserer Kultur, wie wir Christsein leben, aus diesem Lied von Paul Gerhardt. Aber das hat manchmal den Nachteil, dass wir eben auch in eine bestimmte Richtung bei so etwas denken. Und es ist ganz verrückt vielleicht, wenn man manchmal neu denkt und neu dahin hört. So ein bisschen das, was unsere Kultur ist, so mal ein bisschen drüber springt und vielleicht mal nochmal genauer hinhört. Ich lese euch mal die ersten 8 Verse vor. Ein Psalm von David. Entrüste dich nicht über das Böse, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Land und lehre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und dann nochmal ganz ähnlich wie am Anfang, entrüste dich nicht über dem, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm dich nicht, entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. David hat diesen Psalm, sagen wir mal ungefähr vor 3000 Jahren geschrieben, nicht als er jung war, sondern als er alt war und am Ende seiner Karriere sozusagen steht. In Vers 25 gibt es da einen Hinweis, wo David schreibt, ich bin jung gewesen und alt geworden. Es ist also ein Psalm, der wirklich am Ende des Lebens vielleicht nochmal so ein Stückchen zusammenfasst, was David tatsächlich wichtig ist. Ihr werdet das Leben von David kennen. Davids Leben ist nicht so eine gerade Autobahn, die 300 Kilometer einfach nur in geradeaus geht. Davids Leben ist eine Achterbahn. Aufgewachsen als Hirtenjunge, plötzlich berühmt geworden mit dieser ganzen Goliath-Sache. Hofmusiker geworden am Hof von Saul, weil der seine Stimmungsschwankungen hatte. In die Flucht, selber König geworden. Ganz viele Erfolge gefeiert, eine Familie, die irgendwie den Bach runtergegangen ist, ein Missbrauch, ein Mord, ein Kind, was stirbt, ein Sohn, der ihm nach dem Leben trachtet, ein Tempelbau, der nicht vollendet werden konnte und ganz viele große Erfolge. David, das ist eine Achterbahn. Es ist wirklich eine Achterbahn des Lebens. Und wenn ihr diesen Psalm mal zu Hause noch mal lest, man kann den kaum an einem Stück lesen. Der ist nämlich genau so eine Achterbahn, in dem er sich auseinandersetzt mit all dem, was ihn oft in seinem Königsleben in Versuchung führt, wo er ganz oft gegenüberstellt von gottesfürchtig und Frevlern und der Gefahr, selber zum Frevler zu werden, wenn er Gottes Wege verlässt. Lest es mal, macht das mal, kaum auszuhalten, dieser Psalm. Eine Achterbahn. Was ist wirklich wichtig auf der Achterbahn unseres Lebens? Lassen wir mal beiseite, dass er hier ein König ist und da an der Stelle sicherlich besondere Herausforderungen hatte, um Gegner vielleicht aus dem Weg zu räumen oder was weiß ich, so all solche Dinge, die wir so als Könige oder Königin vielleicht nicht als Herausforderung haben, aber jeder von uns weiß doch, dass unser Leben, das weiß man auch schon mit 12, dass das Leben eine Achterbahn ist. Und dass es dem David nicht gut geht, da können wir dass es ihn manchmal zerreibt, auch gefühlsmäßig zerreibt, da können wir ganz viele Psalmen lesen. Was ist wirklich wichtig auf diesem Weg? Einerseits ist wichtig, das stellt David hier fest, dass in dieser Achterbahn und diesem Auf und Ab und auch in dieser Gegnerschaft, der manchmal passiert, dass wir uns nicht entrüsten, nicht neidisch werden, von Zorn und Frust ablassen, sondern stattdessen etwas anderes machen. Das ist so. Und uns passiert das auf den Achterbahnen des Lebens. Das ist von vornherein so, dass wir manchmal neidisch werden, Ellbogen ausfahren, richtig zornig werden. Könnt ihr zornig werden? Wir können richtig zornig werden über Ungerechtigkeiten, die in dieser Welt da sind. Oder wenn etwas nicht so wird, wie wir uns das denken oder wünschen. Und wir können auch in einen tiefen Frust fallen. Und David sagt, nein, 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 Moment, das alles nicht. Sondern mach stattdessen etwas anderes. Und dann zählt er 4 Punkte auf, wo ich glaube, das kann uns vielleicht in der Weisheit dieses alten Menschen, David, für uns selber helfen. 4 Dinge, die richtig aktiv, also wo uns David herausfordert, aktiv zu werden. Erstens, hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Zweitens, habe deine Lust am Herrn. Drittens, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und viertens, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Was ich in diesen 4 Versen gleich am Anfang, bevor diese wirklich Achterbahn-Auseinandersetzung im Rest des Psalms kommt, durchzieht, ist der Gedanke der Hoffnung. David beginnt damit, hoffe auf ihn. In der Mitte in Vers 5 kommt es wieder vor, hoffe auf ihn. Und am Ende, oder im Grunde genommen kann man das sagen, dieses Warten auf ihn am Ende dieser Verse ist auch so etwas wie Hoffen. Hoffen, Hoffnung haben, das ist etwas, was sich hier in diesem Psalm für das, was David am Ende seines Lebens wirklich wichtig ist, hoffe auf den Herrn. Ich lese euch mal ein Zitat vor, das fand ich ganz gut, von Joyce Meyer. Hoffnung ist kein vages, abwartendes, Wischiwaschi-Gefühl. Ganz im Gegenteil, es ist vielmehr eine innere Einstellung, für die wir uns jeden Tag aufs Neue entscheiden müssen. Wer hofft, hat die Erwartung, dass etwas Gutes in seinem Leben geschehen wird, weil Gott über die Maßen gut ist. Man trägt in sich das unerklärliche und doch unbeschreibbare Gefühl, dass heute einfach nicht der richtige Zeitpunkt zum Aufgeben ist. Ich gebe nicht auf, sondern ich habe eine Perspektive, eine Hoffnungsperspektive auf den Herrn der Welt. Eine hoffnungsvolle Erwartungsperspektive? Ja, ihr könnt ja mal überlegen, was ihr da habt oder auch nicht habt. Hoffnung. Das heißt, dass die Gegenwart Gottes in unserem Leben jetzt und heute einen Unterschied macht. Es ist eine lebendige und sehr machtvolle Hoffnung, die darauf setzt, dass Gott diese Welt in der Hand hat und heute nicht der Zeitpunkt ist, aufzugeben. Weil Gott mit dieser Welt auch nicht aufgibt. Ein Ziel, das nicht uns irgendwie auf ein besseres Morgen vertröstet, sondern mir Mut und Kraft für heute gibt, weil ich in Christus weiß, dass mir die Zukunft und die Gegenwart Gottes gewiss ist. Wir sind jetzt Sonne, es wird besser, Inzidenz sind irgendwo weit unten, es wird alles wieder gut, irgendwie. Und wisst ihr, was die meisten von uns, wie die meisten von uns das einschätzen, mit welchem Bild? Das Licht am Ende des Tunnels. Kennt ihr dieses Bild? Das Licht am Ende des Tunnels. Meine Frau hat mir letztens gesagt, das ist eigentlich ein ganz blödes Bild für uns als Christen, weil wir hoffen nicht auf das Licht am Ende des Tunnels, sondern Jesus ist heute und hier in diesem dunklen Tunnel hier und begleitet uns. Nicht am Ende des Tunnels, sondern im Tunnel. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was es bedeutet, meine Hoffnung nicht auf irgendwas zu setzen am Ende des Tunnels, sondern heute und hier geht Jesus mit mir durch diese Situation. Heute und hier hat er das Leben, auch was ich jetzt lebe, vielleicht in einem Ab oder in einem Auf, ist er an meiner Seite. Heute und hier hoffe ich darauf und setze darauf, dass es sich einfach nicht lohnt, aufzugeben, weil Jesus auch nicht aufgibt. Und ja, ich glaube, David hat recht, diese Frage der Hoffnung zum Kernpunkt zu machen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Wir sind berufen, Paulus schreibt davon immer wieder im Neuen Testament auch, wir sind berufen, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Jesus ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Berufung in unserem Leben für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Minute. Irgendwie unsere Hoffnung darauf an dieser Hoffnung festzuhalten. Auf ihn, seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Kraft zu setzen. Das ist wirklich wichtig. Und zwar mitten im Tunnel. Und nicht erst irgendwann am Ende. Es ist so wichtig, vielleicht für uns auch heute, diesen Gedanken aufzunehmen, weil es die Hoffnung und das Vertrauen in das Handeln Gottes, das Vertrauen in diesen lebendigen Jesus, das ist, was manchmal so schnell klein wird und unser Leben auch kraftlos macht. Gott macht ja nichts. Wo ist denn Jesus? Diese Erfahrung führt uns sicherlich nicht alle gleich irgendwie in Unglaube, aber manchmal doch in eine gewisse Resignation, ein Schulternzucken oder ein ich mache eben einfach so weiter, wie es ist. Ich glaube nicht, dass diese Perspektive Hoffnung für David eine ganz einfache Glaubensübung war. Ich habe schon gesagt, dafür kennen wir ihn aus den anderen Psalmen viel zu viel von dem, was er so an inneren Auseinandersetzungen hatte. Aber in seinen Entscheidungen wird diese Hoffnung immer wieder sichtbar. Genau diese Hoffnung, dass heute einfach nicht der Zeitpunkt ist, aufzugeben, sondern heute in den Entscheidungen, die wir jetzt zu treffen haben, unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Ob das bei Goliath war, in diesem Riesenerfolg und Riesensieg, warum hat er das gemacht? In einem völlig, eine schwachsinnigen Entscheidung, wo ganz klar war, es gibt überhaupt gar keine Chance, Erfolg zu haben, eine Entscheidung zu treffen in der Hoffnung auf Gott. Das konnte er nicht wissen. Das ist eine Hoffnungsentscheidung. Und darin in einer klaren Perspektive etwas zu tun, was überhaupt nicht geht. Und auch im Nachklang seiner Affäre und in dem Mord, den er getan hat, die Entscheidung zu treffen, auf Gottes Barmherzigkeit zu setzen und auf seine Vergebung. In einem fürchterlichen Konsequenzending, was da passiert ist, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Eine Entscheidung zu treffen, auf Hoffnung und Gnade zu setzen. Das ist Perspektive von Hoffnung. Und das sagt David, das ist das Wichtigste. Und mich begeistert diese Formulierung von David hier. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Ganz auf Gott zu setzen und dabei jeden Tag anzupacken, aktiv zu werden und zu entdecken, wo es Gutes zu tun gibt. Das wird was anders machen. Das wird für uns etwas anders machen. Das wird für unsere Familien etwas anders machen, es wird für die Menschen, die uns sehen, etwas anders machen und es wird für unsere Welt etwas anders machen. Versteht ihr? Das ist unsere Berufung, auf Hoffnung zu setzen, eingebunden zu sein in die Hoffnungsperspektive Gottes mit dieser Welt. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Der zweite Teil oder der zweite Vers, habt ihr ihn noch im Ohr, was der zweite Teil ist? Eine ganz verrückte Formulierung. Habe deine Lust am Herrn. So so eine typische Luther-Formulierung, ne? Habe deine Lust am Herrn. Ich fand es schön, ich habe gefragt, was ist denn, habe Lust an deinem, am Herrn, ne? Und jemand sagte, das ist im Sommer in die Erdbeeren gehen. Lust haben, ne? So in so ein Erdbeerfeld gehen, pflücken und dabei ganz viel Erdbeeren essen. Ja, habe Lust. Das ist, jetzt muss ich euch mal ein bisschen herausfordern, da an dieser Stelle mal vielleicht ein bisschen etwas zu überdenken. Lust am Herrn. An anderer Stelle in der Lutherbibel wird das Wort, was hier vorkommt, mit dem Begriff sich laben übersetzt. Wisst ihr, was sich laben ist? Kann man auch mit Erdbeeren im Erdbeerenfeld, genau. Das ist genießen, ne? Etwas genießen. Also irgendwie was essen und dabei unglaublich genießen und schwelgen. Sich verwöhnen lassen. Ne? Genau, das kann man auch mit Erdbeeren im Erdbeerenfeld. Also das, dieses Wort, dieses hebräische Wort, was hier verwendet wird, taucht tatsächlich nicht wirklich oft in der Bibel auf, also im Alten Testament. Aber wir können ja mal eine Stelle nehmen, aus Jesaja 66, da kommt das auch vor. Und ihr könnt ja mal hören, wie das hier gemeint oder übersetzt ist. Nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Gemeint ist Jerusalem. Ihr dürft reichlich trinken und euch laben an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Gibt in Jesaja noch eine ähnliche Stelle. Also sich laben. Dieses Bild ist wie hier mit Jerusalem, wie ein kleines Baby sich an der Mutterbrust sozusagen festsaugt und da seine Nahrung bezieht. Aber ja nicht nur Nahrung, ne? Sondern da ist Wärme, Zuneigung, es ist alles da. Unser Sohn ist jetzt 3 Jahre alt, also er ist schon raus aus dem Alter mit der Mutterbrust, aber ich weiß das noch sehr gut und wir haben ja 4 Kinder und bei allen war es so, wenn die Kleinen irgendwie geschrien haben, dann konnte ich machen, was ich will. Ne, Papas sind in einem gewissen Alter einfach gewissermaßen überflüssig, aber wenn der an die Brust von meiner Frau ging, dann war still. Also erst gibt es Krieg, richtig Krieg, ne? Und dann plötzlich Stille. Das ist Mutterbrust. Das ist sich laben an der Mutterbrust. Stille, Wohlbehagen, Entspannung, wo eben noch alles drunter und drüber geht. Und alles kriegen, was man zum Leben braucht. Obwohl man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass da in so Muttermilch alles einfach drin ist. Doch, doch, so wenig. Es ist alles drin, was ich zum Leben brauche. Das ist hier aber kein Bild für Säuglinge, sondern für erwachsene Menschen, denen David hier sagt, in so einem, ja, man kann schon sagen, wunderbaren und vielleicht auch wirklich sehr intimem Bild in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sich laben an der Brust Gottes. Der Mensch, der alles Lebenswichtige von Gott erhält, reichlich, selbstverständlich, zärtlich und behutsam zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wisst ihr, was wirklich wichtig ist? Dass wir an die Brust Gottes gehen. Sich zurücklehnen, satt werden von dem, was Gott gibt. Nein, es ist nicht alles gut und es geht auch nicht alles gut aus. Aber an der Brust Gottes wird der Krieg, der eben noch im Auf und Ab und in meinem Leben tobt, ruhig und still. Das ist ein völlig irres Bild eigentlich, ne? Und ich bin damit nicht so sehr vertraut, wie ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich bin da gut pietistisch aufgewachsen und habe von Gott ein anderes Bild. Und David ist das, der hier etwas zeichnet von dem, an der Brust Gottes bekommst du, was du brauchst. Was wirklich wichtig ist, ist, dass du dich an Gottes Brust lehnst. Das Erwachsenenbild dazu finden wir in Johannes 13. Es ist der Jünger Johannes, der beim letzten Abendmahl steht so im Neuen Testament, könnt ihr nachlesen, an der Brust Jesu sitzt. Warum? Was will der da? Was ist das für ein Bild? Es ist das Bild, was David schon vorher gezeichnet hat. Da gehören wir hin. Habe deine Lust am Herrn. Es geht darum, sich an der Brust Gottes lieben zu lassen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich sage es nochmal, ich finde es völlig verrückt und sehr herausfordernd für mich, was David hier am Bild als Bild irgendwie uns mitgibt. Aber das ist die Sehnsucht von David schon damals von 3000 Jahren. Diese Sehnsucht danach, an Gottes Brust zu sein und geliebt zu werden, das ist nämlich genau der Punkt, der wirklich wichtig ist. Dass wir verstehen, begreifen und nicht nur hier, sondern versteht ihr, wie ein Säugling an der Brust Gottes, dass ich wirklich geliebt bin. Es gibt nichts Wichtigeres. Und dann setzt David hier zum Empfangen, also hier geht es ja sehr stark um, ich empfange etwas, wieder etwas ganz Aktives dann dazu. Das ist der dritte Punkt, befiehl dem Herrn deine Wege. Ich würde noch mal gerne an dieser Stelle ein bisschen auf das Hebräische eingehen, befiehl dem Herrn deine Wege. Wir kennen dieses Lied von Paul Gerhardt, das ist uns oder vielen von uns ist das sehr, sehr präsent. Wenn wir noch mal darauf hingucken, was da im Hebräischen an Wort benutzt wird, ist es eigentlich ein Wort, was eher von Wälzen reden. Und zwar wird das gebraucht, ihr wisst das vielleicht, in Israel gab es so Löcher, die irgendwelche Brunnen waren oder solche Wasserdings, jetzt fehlt mir das Wort, Zisternen, genau, danke. Und man wälzte darauf einen Stein, einen großen, runden Stein, der dieses Loch eben zumachte, damit das nicht mit Sand zugemacht, also zuweht halt, ne, in diesem Klima von Israel. Also der Gedanke ist, dass ich einen Stein, das finde ich ein sehr schönes Bild, meine Steine wegwälze. Wälz das, was du als Stein mitnimmst, was du als Sorgen schleppst, was du von Sünde und Schuld schleppst, ist egal was, das, was es so schwer macht, ne, und was so schwer zu schleppen ist, wälz das auf den Herrn. Die Wege, wo wir ständig jeden Tag unterwegs sind. Welche Wege gehen wir? Wo gehen wir hin? Ja, und wie schwer ist das manchmal? Die Wege, die ich gehe, auf den Herrn abwälzen. Alles, was mir täglich begegnet, was meine Augen sehen, was dein Herz wahrnimmt, was dich bewegt. Und es ist ja irre, was wir manchmal alles aufnehmen. Wir sind da sehr unterschiedlich, wie wir damit umgehen. Alles das wälze ich ab auf den Herrn. Ich brauche das gar nicht mit mir rumzutragen. Keine Ahnung, wie es euch an dieser Stelle geht, aber ich mache das oft, dass ich mit all dem, was mir auf meinem Weg begegnet, häufig denke, ich muss damit selber klarkommen. Ne? Ich komme damit auch klar. Nein, komme ich nicht. Häufig jedenfalls nicht. Aber ich wälze. Und wälze und wälze und habe schwer zu wälzen. Das ist manchmal so schlimm unter uns Christen, dass wir noch nicht mal uns trauen, einander zu fragen, ob wir einander helfen zum Wälzen. Weil wir ja wissen, der andere tickt mindestens genauso wie ich und wälzt wie ein Bekloppter. Geht uns doch allen so, ne? Unser Alltag ist ein von vielen von uns, vielleicht gerade auch in den Herausforderungen, in denen wir gerade drinstecken, ein Wälzen. Ja, wälzen, 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 wälzen. Und ich merke das persönlich sehr, dass ich jeden Tag, mit jedem Tag an meine Grenzen komme mit diesem Wälzen. Was will ich alles aus eigener Kraft wälzen? David wird es nicht anders ergangen sein und deswegen diese klare und deutliche Aufforderung, wälze deinen Weg auf den Herrn. Für den Weg, den wir gehen, macht das keinen Unterschied, ob ich wälze oder jemand anders. Also es gibt keinen Unterschied, der Weg ist ja der Weg. Der läuft auch, der hat auch gar kein Problem damit, wenn wir wie bekloppt wälzen. Es geht nicht darum, dass wir daran irgendwas viel besser oder anders für unseren Weg machen. Nein, es geht darum, was wir anders machen. Nicht mehr alleine zu wälzen. Nicht mehr alleine unterwegs zu sein. Sondern ganz aktiv zu werden, weil wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist und ich eben nicht alleine bin. Für mich macht das einen Unterschied, wer wälzt. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die ihren ganzen Frust und Enttäuschung auf dem Weg nach Hause auf Jesus abwälzen, obwohl sie noch nicht mal wissen, dass das Jesus ist. Und am Ende stehen sie da und sitzen mit Jesus am Tisch, gewinnen neue Hoffnung. Und zwar so sehr, dass sie mitten in der Nacht auf der Stelle zurück nach Jerusalem laufen. Das ist Abwälzen. Jesus geben, abwälzen, loslassen. Abwälzen ist nicht erlaubt, sondern ist geradezu gefordert. Das ist wirklich wichtig. Und der letzte Punkt noch, wie als wenn David das hier nochmal am Ende irgendwie zusammenfasst, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Der Satz hört sich so passiv an, aber er ist nicht passiv, ne? Ist nicht passiv gedacht. Wir reden hier nicht von einem Bild irgendwie ganz frommer Zurückgezogenheit und überhaupt nichts mehr warten und alles auf Abwarten irgendwie stellen. Wir reden hier von einem König, der sehr aktiv, sehr erfolgreich und sehr verantwortungsbewusst ist und dabei einige Male daneben gegriffen hat und sicherlich nicht alles richtig gemacht hat. Nein, es ist kein Bild von Stille abwarten, passiv zurückziehen. Es ist genau das umgekehrte Bild, nämlich das Bild von Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen in all unseren Hochs und Abs, im Aufgewühltsein, in Fehlern, im Schuldigwerden, ist es egal. Es ist die Aufforderung in all diesen in allen Situationen unseres Lebens den Blick auf den Herrn auszurichten, mit ihm zu reden, mit ihm zu streiten, mit ihm zu diskutieren, so wie David das macht und wie viele andere Menschen im Neuen Testament das auch machen. Warum? Um neu Vertrauen zu gewinnen, in einer aufgewühlten Seele still zu werden und voller Spannung darauf zu warten, wie er handeln wird. Was ist wirklich wichtig? Es gibt sicherlich noch viele andere Punkte, aber David sagt hier, ist, dass dieses auf den Herrn hoffen, nicht aufzugeben, weil Jesus heute hier ist, ein wichtiger Punkt ist, Hoffnung zu behalten, nicht am Ende des Lichts, ne, Tunnel, sondern jetzt, dass wir an der Brust Gottes sind, dass wir dass wir wälzen, unseren Weg auf Gott wälzen und nicht alleine schleppen. Und dass wir am Ende immer wieder auf den Herrn zurückkommen, auf das, was er sieht, was er will, was er uns sagt und darauf mit voller Spannung zu warten, wie er handelt. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke dafür, dass du ein lebendiger Herr bist und dass du sehr gut weißt, mit was wir uns in unseren Gedanken und Herzen beschäftigen und was uns manchmal umtreibt, was uns zu Hochgefühlen bringt und manchmal auch ganz weit runterzieht, was uns überfordert, was uns viel wälzen lässt, was uns neidisch oder manchmal auch so wütend macht. Du kennst das alles und weißt es. Bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir in all den Dingen, wie es uns geht, tatsächlich die Perspektive auf dich finden. Dass wir lernen, was es heißt, an deiner Brust zu lehnen. Es ist so ein fremdes Bild. Aber wir wollen das lernen, wie David, aus einem Leben von dir zu leben, bei dir Genüge zu finden, bei dir aufzutanken, bei dir still zu werden und Hoffnung zu finden für all das, was wir entscheiden müssen und sollen und wollen. Danke dafür, dass du als lebendiger Herr in uns bist und uns berührst an diesen Stellen unseres Lebens. Amen.